will euch erzählen von der Begegnung, die ich vor ein paar Wochen hatte mit einem netten jungen Mann. Und dieser nette junge Mann hat mich total herausgefordert. Der nette junge Mann, der sieht so aus und heißt Markus Meyer, ist ein Amerikaner und der ist ein Lobpreisleiter in einem anderen Gebetshaus. Und ich war auf einer Konferenz und da war der auch. Und ich habe mich echt, der hat auch gelehrt, aber ich weiß eigentlich nicht mehr, was er gelehrt hat. Aber ich weiß noch ein paar andere Sachen, die mich total erschüttert haben. Und zwar hat er mir so am ersten Abend, wir haben uns so vorgestellt, ja, wo kommst du her, wer bist du so und so. Und da sagst du halt auch, ob bist du verheiratet, hast du Kinder und so. Und er hat auch gesagt, ja, ja, er hat auch Kinder. Ich habe gesagt, ja, ich habe 3 Kinder und so. Er hat gesagt, ja, sie haben 6 Kinder und sind gerade dabei, das 7. zu adoptieren. Und ich dachte, aha, hat ein bisschen erzählt, ja, wir hatten 4 eigene Kinder. Und dann hat uns der Herr so aufs Herz gelegt, die Waisenkinder in Afrika. Und wir haben gesagt, oh, wie genial wäre es, wenn wir ein Waisenkind aus Afrika adoptieren könnten. Weil, weißt du, ich bin Lobpreisleiter im Gebetshaus. Ich habe 6 Tage die Woche arbeite ich da, 50 Stunden die Woche Gebetshaus. Deswegen kann ich nicht rausgehen und andere Menschen zu Jüngern machen in anderen Ländern. Aber meine Frau und ich sind auf die Idee gekommen, was wir machen können ist, wir können andere Leute in unsere Familie holen und sie zu Jüngern Jesu machen, wenn wir sie adoptieren. Und so sind sie nach Afrika gereist, um in Äthiopien für eine Adoption zur Verfügung zu stehen. Was sie letztendlich gemacht haben ist, sie haben 2 9-jährige äthiopische AIDS-Waisen adoptiert. Die konnten kein Wort Englisch, deswegen waren sie erstmal 2 Wochen in Äthiopien, um so ein bisschen Kontakt zu diesen Mädchen, die im Kinderheim waren, herzustellen. Und dann haben sie sie endlich nach Amerika holen können und hat gesagt, das erste 3 Monate haben wir nur jeden Tag 2 Stunden mit denen Fußball gespielt, weil die konnten kein Englisch, nur im Kontakt aufzubauen, aber jetzt entwickeln die sich so wunderbar. Wir lernen ihnen Englisch, wir lernen ihnen das Wort Gottes und wir freuen uns so, weil wir versuchen jetzt unbedingt ein 7. Kind zu adoptieren noch. Also sie haben 4 eigene, haben 2 9-jährige aus Afrika, wollen unbedingt ein 7. Ich habe ihn gefragt, ja, wie viele, was ist so euer Ziel? Er hat gesagt, hey, wir wollen so viele Kinder adoptieren, wie der Herr uns irgendwie Kapazität gibt. Dann habe ich ihn gefragt, wie alt bist denn du? Er hat gesagt, wir sind 29. Ich habe mir gedacht, okay, das ist echt eine Nummer, die ist erstaunlich. So, am nächsten Tag war irgendwie Leere und er war offensichtlich zum Lernen dran. Und dann, man kennt es manchmal bei so Veranstaltungen, geht so ein Geschrei und Getöse los, weil der Kinderdienst anfängt. Das heißt, die ganzen Kinder gehen raus und ich, wenn ich da leer, denke mir, okay, jetzt macht mal hinne, dass wir endlich anfangen können. Jetzt, dass endlich mal hier ein bisschen Ruhe reinkommt und so. Und er steht vorne und lehrt und sagt in so einem Nebensatz nur, ist es nicht interessant mit Kindern, ne? Wenn du 18 bist, wenn du 20 bist, denkst du, dein Leben dreht sich nur um dich. Und dann wirst du älter und kriegst Kinder und realisierst, dein Leben geht eigentlich gar nicht um dich, sondern dein Leben geht darum, dass du dein Leben niederlegst für die nächste Generation. Okay, ich saß drin, ich bin ein paar Jahre älter als er, ich habe 3 Kinder und ich habe nur gedacht, wovon sprichst du? Ich war ehrlich erschüttert. Und weißt du, dann habe ich mit einem anderen, das ist unglaublich, mit einem anderen auch aus dem Gebetshaus da in Amerika jetzt Kontakt, weil ich demnächst mich mit dem treffen werde und gehe ich auf seine Homepage, weil er die mitgeschickt hat und ganz oben steht auch drauf, juhu, im Mai adoptieren wir noch ein Kind, ein anderer. Ich gedacht, bin ich jetzt komisch oder von einem anderen Bibelschullehrer hat seine Frau zu ihm gesagt, die hatten irgendwie auch 3 Kinder oder sowas, hat die Frau gesagt, ey, wie schön wäre das, wenn wir noch ein paar Kinder hätten. Hat er gesagt, ja, er weiß nicht so wirklich, ob das arbeitsmäßig, ob das alles geht. Hat sie gesagt, weißt du was? Jetzt gehst du erstmal in deine Gebetskammer und betest ein paar Stunden, weil ich glaube nicht, dass du schon verstanden hast, was es heißt, dass Gott ein Vaterherz hat. Jetzt, ich muss ehrlich sagen, weißt du, ich mag ja Kinder auch gern. So ist es ja nicht. Ich bin jetzt Leiter von einem Gebetshaus zum Beispiel und jetzt habe ich effektive, tolle junge Mitarbeiterinnen und ich rechne schon so, okay, wann kriegen die jetzt Kind? Ich meine, ich freue mich total, wenn du jetzt ein Kind kriegst. Aber dann denke ich mir, ja, hoffentlich, ja, dann kommen sie ja vielleicht bald wieder, ne, oder so. Und ich will heute über ein Bibelwort sprechen und das versuche mal dreidimensional und in aller Tiefe auszuloten. Das simple, alte, bekannte Bibelwort, das Jesus über Kinder sagt. Und dann werde ich euch aufzeigen, was das mit unserer Lehrserie zu tun hat. Dazu kommen wir aber noch. Jesus, von ihm wird erzählt, dann brachte man Kinder zu ihm, damit er ihnen die Hände auflegte. Die Jünger aber wiesen die Leute schroff ab. Als Jesus das sah, wurde er unwillig. Das heißt, Jesus sagt nicht nur, nee, die können schon kommen. Jesus reagiert emotional. Er sagt, Moment, hier läuft was, das geht überhaupt nicht. Er wird emotional. Er wurde unwillig und sagte, lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran. Denn Menschen wie ihnen gehört das Reich Gottes. Amen, das sage ich euch, wer das Reich Gottes nicht so annimmt wie ein Kind, der wird nicht hineinkommen. Und er nahm die Kinder in seine Arme, dann legte er ihnen die Hände auf und segnete sie. Ich will sprechen über den einfachen Satz, lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht daran. Schreib hier mal das Wort Kindern. Worum, haben wir gesagt, geht's in dieser Lehrserie? In der Lehrserie geht's eigentlich um die Frage, wie hängen unsere Gefühle zusammen mit dem Glauben? Und ehrlich gesagt, für mich war eine Frage die entscheidende für die Lehrserie und die ist, warum spüren manche Leute Gottes Liebe nicht? Das ist eine Frage, die mich umgetrieben hat. Wie ist das? Warum sagen manche im Lobpreis, oh Gott, ist doch wunderbar. Und eine andere sagt, ich spüre überhaupt nichts. Bei mir, weiß ich. Und ich habe mich gefragt, liegt es an Gott oder liegt es an uns oder machen die irgendwas falsch? So, das war die Einstiegsfrage. So, und mit dieser Frage möchte ich jetzt mal rangehen an diese Thematik. Okay, wir lesen also, dass Jesus sagt, lasst die Kinder zu mir kommen. Also was wir lesen ist, Jesus hat ein Herz für Kinder. Lass uns mal überlegen, welche Qualitäten, welche positiven Eigenschaften haben Kinder? Was bringen Kinder mit? Ich frage einfach mal in die Runde und dann fasse ich ein paar Begriffe zusammen. Okay? Ehrlichkeit, ja, die können nicht lügen. Genau, Vertrauen. Unvoreingenommenheit, ja. Sie sind auch bedürftig, ja. Einfach Hoffnung. Also was mir, auf jeden Fall, wenn du Kinder hast, Neugier. Ich bringe mal ein paar Sachen, die unschwer zu erkennen sind, die wirklich jedes Kind mitbringt. Kinder haben eine unglaubliche Fähigkeit zur Freude. Mit Kindern kommt Freude in der Familie. Die sind einfach, das ist so schön, das Erste, was ein Baby macht, wenn es was zu trinken bekommen hat, ist, es lächelt. So, die Grundsache ist nicht, wenn ich einen Grund habe, dann bin ich gut drauf, sondern ein Kind ist gut drauf, wenn es nicht mal hungrig oder müde ist. Aber normalerweise ist ein Kind erstmal freudig. So, mit Kindern irgendwo in so einem Erlebnispark zu sein, also es wird nicht langweilig, es ist irgendwie die reinste Wonne. Kinder sind total voller Freude und sie sind echt von einer endlosen Energie. Also mit Kindern irgendwas spielen, die werden überhaupt nie müde. So, nächste Sache, die ich genial fand, ich sehe es an meinen eigenen 3 Kindern, Kinder sind total kreativ. So, das Normale ist, dass ein Kind irgendwie überlegt, was kann man da draus basteln? Meine Kinder gehen immer in meinen Mülleimer und finden da Kartons. Oh, Papa, das kannst du dich nicht wegschmeißen. Kann man doch ein Krokodil ausschneiden? Wie bin ich nicht auf die Idee gekommen? Klar, kann man ein Krokodil ausschneiden. Wie konnte ich das wegschmeißen? Das ist ja ein grüner Karton, ne? Kreativität. Ne, Kinder. Dann nächste Sache, die einfach so schön ist. Wenn du einem kleinen Kind sagst, Gott hat dich gemacht und wenn du stirbst, kommst du in den Himmel, dann sagt ein Kind nicht, ah ja, das ist jetzt nur so eine religiöse Vorstellung, so Religion ist das Opium des Volkes, sondern Kind hat erstmal eine ganz große Fähigkeit zu vertrauen, die dann verloren geht, aber erstmal eine bedingungslose Fähigkeit zu vertrauen. Und das liebe ich eigentlich fast am meisten an meinen Kindern. Kinder können staunen. Kinder können staunen. Zeigst ihnen ein Bild, du zeigst ihnen eine Landschaft und sagen, wow. Und erst später tun wir so, als wäre das normal. Wir verlernen das Staunen. Das sind Qualitäten, die ein Kind hat. Nun, wir haben gehört, und das war mein erster Punkt, ich habe 4 heute Abend, Jesus liebt Kinder. Mehr als nur das, er sagt sogar, die Qualitäten von einem Kind sind die Qualitäten des Reiches Gottes. Das Problem ist, Kinder sind nicht nur das, sondern Kinder sind auch, ich muss euch zeigen, wir waren letzte Woche auf einem Verwandtenbesuch, und wir wollten endlich mal ein schönes Familienfoto, weil wir schön angezogen waren. Nur mein ältester Sohn, der hatte überhaupt keine Lust auf ein schönes Familienfoto. Und wenn mein ältester Sohn schlecht drauf ist, dann kannst du nichts machen, um den dazu bringen zu lächeln. Weil Kinder, die sind emotional. Wenn die wütend sind, dann sind sie wütend. Kinder sind unangepasst. Wenn man sagt, wir sind bei Tante Frieda beim Tee, denen ist es völlig egal. Wenn sie schlecht drauf sind, sind sie schlecht drauf. Ja. Kinder sind unkontrolliert teilweise, sind nervig. Ich meine, die nerven so lange, bis sie was kriegen. Und Kinder sind bedürftig. So manchmal sage ich, wenn ich schlecht drauf bin, was ist jetzt das Nächste? Ist einfach nur mal gut. Die einfache Antwort ist nein. Ein Kind braucht immer noch, Papa, kannst du das machen? Kann ich deine Schere ausleihen? Dann, Papa, kannst du das machen? Ist einfach so. So, jetzt, das Problem ist, wir Erwachsene sind ständig in Gefahr, Kinder halt irgendwie dämpfen zu wollen. Ich zeig das mal anhand eines kleinen Rollenspiels. Das ist das Kind. Okay, Kind habe ich ausgeliehen von meinem Sohn Samuel, heißt Peter. Das ist das Kind. So, und wir sind eigentlich... Also ich auch als Erwachsener bin ständig in der Gefahr, wie in Markus 10 in der Bibelstelle, die Kinder, die nerven, die stören, ich muss ihnen irgendwie den Mund zuhalten. So, wenn ein Kind nett und kreativ ist, ist ja wunderbar, aber Kind ist nicht immer nett und kreativ, manchmal ist es schmutzig, manchmal ist es nervig und dann kommen wir mit so tollen Sachen, oder was schon, Kind ist schlecht drauf. Kennst du so Sätze wie, jetzt stell dich nicht so an. Mach nicht aus einer Mücke einen Elefanten hier. Oder ein Indianer kennt keinen Schmerz. Bist du schon ein großer Junge? Stell dich nicht so an. Hör auf zu weinen. Oder siehst doch mal von der positiven Seite. Und was wir machen ist, dieses Kind, das gerade negative Emotionen äußert, wir halten ihm einfach den Mund zu. Also wir halten dem einfach den Mund zu. So, oder weißt du, ein Kind ist einfach wütend. Kind will nicht nett schauen auf ein Foto. Kind ist einfach wütend. Wir sagen, musst aber immer schön brav sein. Hast du mal gehört? Musst immer lieb sein. Dann kommt das kleine Brüderchen auf die Welt und auf einmal bin ich nicht mehr der Star. Ich bin voll eifersüchtig. Musst aber immer lieb sein zum Brüderchen. Darfst aber nicht eifersüchtig sein. Ich bin aber eifersüchtig. Halt's Maul. Du darfst aber nicht neidisch sein. Was wir machen ist, sagen, du musst lieb sein, halt den Mund. Du musst funktionieren, halt den Mund. Kind ist schmutzig. Mama sagt, Igitt, wie siehst du denn aus? So mag dich Mama aber nicht. Muss dich erst waschen. So kannst du nicht hier drin sein. Das heißt, Kind, wenn du schmutzig bist, dann musst du weggehen. Schau mal her, diese Sachen hier, Freude, Energie, Kreativität, Vertrauen, Staunen, die funktionieren super, wenn das Kind da ist. Das Problem ist, das Kind ist auch ein bisschen nervig. Und deswegen müssen wir das Kind erziehen. Wir müssen dem Kind sagen, du darfst nicht wütend sein. Du darfst keine schlechten Gefühle haben. Du musst sauber sein, weil wenn du schmutzig bist, schäm dich. Schau dich doch mal in den Spiegel an. Schäm dich. Also so mögen, dann mag Mami dich aber nicht mehr. So. Und was passiert ist, oder wir sagen, wenn du dich so aufführst, dann musst du rausgehen. Geh raus und musst dich draußen austoben. Und diese Sätze muss man gar nicht unbedingt sagen. Es reicht, wenn Kinder das spüren. So, und was passiert ist? Das Kind geht. Und mit dem Kind zieht sich auch das hier zurück. Johannes, wovon sprichst du? Zurückdrehen. Schau mal, aus mir, 4-jährigem Johannes, der das erlebt, wird ein Erwachsener. Gibt es das Kind trotzdem noch? Also bin ich das trotzdem noch? Ja, das bin ich trotzdem noch. Ich bin auch noch der 4-jährige Johannes, der 10-jährige. Das war nicht eine andere Person, das bin ich auch. Aber jetzt kommt es ganz toll. Und zwar, wir lernen, wie man mit uns umgeht und umgehen soll, anhand von dem, wie andere mit uns umgehen. Schwieriger Satz. Schau mal her. Ich bin ein kleiner 4-Jähriger und ich habe Probleme und ich schreie. Ich bin zwar auch voller Freude und kreativ, aber ich bin auch oft schmutzig und ich bin oft nervig. Und die Art und Weise, wie Mama und Papa mit mir umgehen, so lerne ich umzugehen mit meinen kindlichen Anteilen. Und irgendwann werde ich älter und irgendwann gibt es gar nicht mehr den Erwachsenen, der sagt, schäm dich. Igitt, bist du schmutzig. Du musst aber immer lieb sein. Du musst lieb sein, darfst nicht neidisch sein. So, irgendwann gibt es den Erwachsenen gar nicht mehr. Irgendwann ist der Erwachsene in mir drin und sagt genau das zu meinem inneren Kind. Und was passiert? Ich überspringe hier ein paar gedankliche Schritte. Aber was passiert ist, wenn immer das Kind geknebelt ist? Also hier haben wir gesehen, das Kind ist nett. Hier, wenn das Kind, das ist eine Ecke, ja. Kind sitzt hier in der Ecke. Ja. Wenn immer das Kind weg ist, schreib mal hin ohne Kind. Was passiert denn? Wir haben vorher angeschaut, dass die Qualitäten des Kindes sind Kreativität, Freude, Energie. Wenn ich mich von diesen kindlichen Anteilen abgeschnitten habe, dann funktioniert vieles in meinem Leben viel besser. Aber weißt du, was auch weg ist? Meine Freude. Stattdessen ist da Trauer. Meine Kreativität ist weg. Stattdessen ist irgendwie so eine Dumpfheit da. Oder so eine Routine. Das kleine Kind ist voller Energie, hat auch oft Probleme, aber hat eine große Energie. Und hier ist auf einmal nur noch Druck. Du musst, du solltest aber, du dürftest aber eigentlich gar nicht. Aber sei doch mal, aber denk doch mal. Und du kannst doch nicht einfach. Ein Kind ist fähig zu unglaublich viel Vertrauen. Und hier kommt auf einmal ein tiefes Misstrauen mit rein. Und wir könnten weitermachen. Was am tiefsten bleibt ist, dieses kleine Kind, dem kannst du zwar einen Mund verbieten und sagen, du bist jetzt still, du gehst hier rein, setzt dich hin und bist brav. Du gehst raus, du kannst draußen toben und schreien, aber nicht hier drin bei uns im schönen Wohnzimmer, bei uns anständigen guten Christen. Was bei dem Kind ankommt, ist eine Verlassenheit. Denn was ankommt ist, wenn du nicht funktionierst, wenn du nicht schön anständig bist und brav, dann ciao. Jesus sagt, lass die Kinder zu mir kommen. Ich habe über die Bibelstelle nachgedacht, was eigentlich mit den Leuten geworden, die damals die Kinder waren. Schau mal her, Kind ist sagen wir 4 Jahre alt. Jesus nimmt das Kind auf den Arm und sagt, lass das Kind zu mir kommen, hindert sie nicht daran. Menschen wie ihnen gehört das Himmelreich. So, was passiert mit dem 4-jährigen Kind? Na, das wird älter. Und glaubst du, wenn der Mensch 20 ist oder 25, glaubst du, wenn der Mensch zurückdenkt, denkt er, okay, damals als Kind hat Jesus mich angenommen, aber heute nimmt er mich nicht mehr an? Ich glaube, dieser Mensch wüsste ein für alle Mal, ich bin in meiner Schwäche, ich bin in meiner Bedürftigkeit von Jesus angenommen. Das würde nicht mehr weggehen. Worauf will ich raus? Ich habe vorher die Eingangsfrage gestellt, warum können manche Menschen Gottes Liebe nicht spüren? Warum können wir manchmal Gottes Liebe nicht spüren? Weißt du warum? Es gibt mehrere Gründe, aber einer ist, Jesus sagt, lass die Kinder zu mir kommen, denn Jesus liebt Kinder. Weißt du, was Jesus nicht macht? Er geht nicht hin und schnappt sich die Kinder. Sondern diese Menschen müssen ihre Kinder zu Jesus bringen. Und dann nimmt er sie in den Arm und segnet sie. Du bist ein Kind in einer gewissen Ebene deiner Persönlichkeit. Aber wenn dein Kind gefesselt und geknebelt in der Ecke ist und nicht raus darf und du gar nicht weißt, dass es das gibt und du diesen Teil von dir ablehnst und verurteilst und lieber einen Deckel drauf machst, weil es könnte ja gefährlich sein, was da rauskommt, sagt Jesus, lass doch die Kinder zu mir kommen. Aber er geht nicht hin und sagt, her damit. Wenn du selber Nein zu diesem Kind sagst, kann es nicht zu Jesus kommen. Oder anders ausgedrückt, nur in dem Maße, in dem dieses Kind wirklich bei dir ist, kannst du es zu Jesus bringen. Du kannst es nicht zu Jesus. Jesus sagt, bring die Kinder, lass die Kinder zu mir kommen. Du kannst das Kind nicht zu Jesus bringen, wenn du gar nicht in Kontakt mit dem Kind bist. Das ist irgendwo. Wir haben das letzte Mal gesprochen über du stillst meine Bedürfnisse, Psalm 23. Wessen Aufgabe ist es, sich um dieses dein inneres Kind zu kümmern? Wessen Aufgabe ist es? Es ist deine Aufgabe. Weil, auch wenn du das Kind gefesselt und geknebelt in der Ecke liegen hast, du redest trotzdem ständig mit dem. Du sagst ständig was zu dem. Die Frage ist nur, was? Du bist zuständig dafür. Und ich will dir jetzt im Punkt 3 zeigen, wie du mit diesem Kind zu Jesus gehen kannst. Das ist der erste Punkt gewesen. Das ist der zweite Punkt. Also was passiert ohne Kind? Wir erleben, hey, auf einmal nur, ich funktioniere in meinem Leben, aber in meinem Leben gibt es irgendeine tiefe Trauer. Das ist nicht eine tiefe Freude, die da ist. Ich merke, das ist so eine Dumpfheit, wie eine dumpfe Routine. Früher, was war ich fasziniert als Kind? Weißt du, dass Jesus das für dich heute noch hat? Das ist nicht so, dass er so, oh, war das schön in der Kindheit und jetzt Wehmut 30 Jahre später. Überhaupt nicht. Dieses Kind bist du heute noch. Die Frage ist nur, hast du es gefesselt und geknebelt oder lässt du zu, dass Jesus es in den Arm nimmt und es da sein darf? Unser Leben wird bestimmt von Druck. Ich muss aber, ich soll aber. Da ist keine Power da, da ist keine Kreativität da. Da ist ein tiefes Gefühl von Verlassenheit da. Aber nur, weil wir Jesus an diesen Teil von uns nicht ranlassen oder nicht ranlassen können. Ich habe gesagt, wer muss sich um dieses Kind kümmern? Du? Ja, das Problem ist, Wir sagen zu diesem Kind die unterschiedlichsten Sachen. Zu unserem emotionalen Anteil, zu unserem bedürftigen Anteil, zu unserem unperfekten, manchmal nervigen Anteil. Wir sagen zu ihm, komm, stell dich nicht so an. Ein Indianer zeigt doch keinen Schmerz. Mach nicht aus einer Mücke einen Elefanten. Komm, reiß dich zusammen. Deine Bedürfnisse sind nicht so wichtig. Kannst nicht immer nur so an dich denken. Du musst immer schön lieb sein. Weißt du warum? Weil wir genau das gehört haben. Das Problem ist, dass vieles von diesen Sätzen Lügen sind. Können unterschiedliche sein, bei jedem anderen. Sag einfach zu allem Ja und Amen. Schluck's einfach runter. Irgendwann geht's von alleine weg. Du sollst dich schämen. Du bist schmutzig. Du wirst nie gut genug sein. Ist alles deine Schuld. Reiß dich zusammen. Das Problem ist, das kleine Kind, das kannst du fesseln und knebeln, so oft du willst. Du kannst dich schön zusammenreißen. Das kleine Kind hat Bedürfnisse und sucht sich hinter Türchen, aber leider destruktive. Du bist ein anständiger, guter Mensch, der sich zusammenreißt und der gut ist, aber das Kind schreit. Und das Kind sucht sich einen Ausweg in den Alkohol, den du immer mehr am Abend brauchst, um irgendwie Genuss zu finden. In den kleinen Fressattacken, mit denen du dein inneres Kind befriedigst. Weil dieses Kind nicht bei dir, beim Erwachsenen angekommen ist und du es nicht zu Jesus bringst, weil du gar nicht in Kontakt zu ihm bist. Deswegen muss es sich austoben in irgendwelchen Liebesaffären oder auf der Porno-Webseite, auf der du bist. Weil das kleine Kind hat Bedürfnisse, aber es ist unerlöst. Oder du sagst zu dem kleinen Kind, okay, hier hast du dein Bier, aber jetzt sei still. Hier hast du deine 3 Stücke Torte, aber jetzt sei still. Oder du sagst zu dem Kind, jemand anderer muss deine Bedürfnisse stillen. Ich brauche einen richtigen Partner, der würde dich trösten, dann wird es dir immer gut gehen. Oder meine Eltern müssen das machen oder mein sonst wer. Und du wirst abhängig von einer Beziehung zu einem Menschen, weil du glaubst, der wäre zuständig für dein eigenes inneres Kind. Aber Jesus sagt, lass du dein Kind zu mir kommen. Bring du dein Kind zu mir. Wie machen wir das? Wie bringst du es zu Jesus? Ich nenne es mal Punkt drittens, dein Kind lieben. Dein Kind lieben. Schau mal, meine Frage ist einfach, welches Gespräch hast du mit dem nervigen Teil in dir, mit dem bedürftigen Teil in dir, mit dem unperfekten Teil in dir, mit dem emotionalen Teil in dir? Frage, hast du einen Dialog? Wie? Ich sehe dich. Du bist nicht perfekt, aber das ist okay. Kannst du das nicht nur dem Mund nachsagen, sondern spüren zu diesem Teil in dir? Weißt du, wie du den Teil in dir spüren kannst? Das ist dein Bauchgefühl. Hier ist dein inneres Kind. Wie fühlt sich das tief drin an? Schreit da was oder ist da was beim Herrn angekommen? Kannst du zu diesem Teil in dir sagen, deine Gefühle dürfen einfach mal da sein, auch wenn sie mich nerven? Oder sagst du, nee, du musst jetzt gut drauf sein. Darfst nicht wütend sein. Muss lieb sein. Guter Christ muss verzeihen. Aus ganzem Herzen. Kannst du zu diesem Teil in dir sagen, hey, du bist wertvoll. Du bist nicht perfekt, du bist wertvoll. Kannst du zu diesem Teil in dir sagen, es ist kein Problem, dass du noch nicht alles kannst. Es ist kein Problem, dass du noch nicht alles kannst. Kannst du zu diesem Teil sagen, komm, wir versuchen das einfach nochmal. Wir versuchen es einfach nochmal. Wir gehen gemeinsam zu Jesus. Also, dein Kind lieben, wie machst du das? In 5 Schritten und dann kommt der unangenehme Teil. Also es ist alles noch der nette Teil, dann kommt das in der böse Teil. Aber ihr kommt da schon. Erstmal, der erste Schritt ist, Lerne es kennen. Also ich gebe dir jetzt ganz praktisch 5 Schritte, die du mit deinem Tagebuch oder bei dir zu Hause in deiner Gebetszeit tun kannst, um diesen inneren Anteil in dir wieder kennenzulernen. Und weißt du, was passiert, wenn du das tust? Das hier kommt zurück. Das hier kommt zurück. Deine Freude, deine Kreativität, die eigentlich in dir ist. Deine Energie, die eigentlich in dir ist. Deine Lebenslust, die eigentlich in dir ist. Dein Staunen können, das eigentlich in dir ist. Dein Gott vertrauen können, das eigentlich in dir ist. Du kannst Gott nämlich eigentlich vertrauen und bedingungslos glauben. Du hast es nur irgendwann verlernt. Was sind die 5 Schritte? Der erste Schritt ist einfach nur, lerne dein Kind kennen. Frage: Kind, was bist denn du eigentlich so für ein Kind? Wie bist denn du? Okay, vielleicht wird das hier. So. Du kannst dir, also erstmal, das ist ein, was ich euch hier vorstelle, ist auch ein psychologisches Konzept, das es in unterschiedlichsten Büchern gibt, habe ich nicht selber erfunden. Ich bringe es einfach in einen christlichen Kontext. Aber wenn du das vertiefen willst, gibt es zum Beispiel ein Buch, das, ich kann das nicht bedingungslos empfehlen, nicht in allen Punkten, weil es ein bisschen ESO angehaucht ist an ein paar Stellen, aber wenn du es mit dem wachen Geist liest, Arbeitsbuch zur Aussöhnung mit dem inneren Kind, das nimmt dich durch ähnliche Schritte wie die ersten 4. Der 5. und entscheidende Schritt, der ist da nicht drin, weil der hat mit Jesus zu tun. Aber erstmal diese psychologischen Methode, dich zu bedienen, erstmal hellhörig zu werden, hey, was geht da eigentlich in mir ab, kann es eine gute Hilfe sein. So ein Arbeitsbuch dazu. So, das Lerne kennen ist, du kannst Fragen stellen, hey, dieses Kind in mir, dieser verspielte, kleine, 4-jährige Johannes in mir, was macht der gerne? Weißt du, der Erwachsene, der sagt vielleicht, ja, ich muss irgendwie meine Zeit gut einplanen und strukturieren. Das Kind, das will vielleicht einfach gerne den ganzen Tag im Bett liegen. Oder nur, weiß ich nicht, spielen, Fernseh schauen. Was, Fernseh schauen? Du? Sollte. Kleines Kind, was isst du gerne? Ich würde echt den ganzen Tag nur Sahnetorte essen. Der Erwachsene sagt, nee, da wirst du doch dick. Du musst die Diät Riegel mit 120% Vollkornanteil Ballast essen oder so. So. Es geht nicht darum, dass du diesem Kind dann alles geben musst oder so, aber erstmal komm in Kontakt. Kleines Kind, was ziehst denn du gerne an? Ah, ich würde eigentlich gerne total verrückte Sachen anziehen, irgendwie lustiges Zeug. Der Erwachsene sagt, ja, also also ich ziehe hier mal einen schönen, anständigen Anzug oder so an. Kleines Kind, welchen Beruf würdest du lernen? Würdest du gerne wählen? So, komm einfach erstmal in Gespräch mit diesem Kind. Jetzt der zweite Schritt, der erinnert uns ziemlich an den vorletzten Teil von dieser Lehrserie, Teil 4. Das ist einfach nur die Frage, welche Lügen. Also, welche Lügen hat dieses Kind gehört? Was sind die typischen Lügen, die dieses Kind gehört hat? Ne, sowas wie, sei nicht so albern, darfst nicht albern sein, darfst nicht laut lachen, darfst auch nicht wütend sein, darfst auch nicht schreien, darfst nie ausrasten, darfst auch nie was falsch machen übrigens. Du musst immer schön sauber und ordentlich sein. Kein Mensch ist immer schön sauber und ordentlich. Nur manche Leute verdrängen diesen Teil in sich ziemlich gut, weil sie nicht glauben, dass es einen Erlöser gibt, der stark genug ist für diese schwierigen Seiten in mir. Was sind die Lügen? Und was du dann machen kannst, ein dritter Schritt ist, du schreibst diesem kleinen Kind in dir einen Wahrheitsbrief. Und konfrontierst dieses Kind mit der Wahrheit. Brief deswegen, weil wenn wir das schriftlich machen, kann es ein Einüben sein von einem positiven inneren Dialog. Der vierte Schritt ist kein unwichtiger. Also ich denke mal, das Thema ist vielleicht für 20% von euch nicht wichtig. Manche Leute, für denen ist es echt kein Problem, aber für die meisten Leute ist es doch relevant. Der vierte Punkt ist eine Adoption. Ich habe euch vorher was von Adoption erzählt. Weißt du, dass es im Griechischen wörtlich übersetzt heißt, dass wir in Christus einen Geist der Adoption empfangen haben? Das heißt natürlich in erster Linie, dass Gott uns adoptiert. Aber das kann sehr wohl auch heißen, dass wir lernen, mit uns selber, auch mit unseren zerbrochenen und unvollkommenen emotionalen Anteilen so umzugehen, zu sagen, hey, was, ich adoptiere dich. Du bist nicht perfekt, manchmal hätte ich gern, dass du deinen Mund halten würdest, aber ich schmeiß dich nicht raus. Sondern, fünfter Punkt, ich gehe mit dir zu Jesus. Und ich nenne das anders als ich gehe mit dir zu Jesus, ich nenne Jesu Wahrheit ranlassen. Wie mache ich das? Ich denke, diese Schritte sollst du dir schon gönnen. Trau dich, diese Schritte durchzugehen. Trau dich auch, mitunter die eine oder andere Träne zu vergießen, zu sagen, hey, da ist einfach vieles richtig falsch gelaufen in meinem Leben. Meine Eltern waren nicht so, wie sie hätten sein können. Aber bleib nicht stehen bei Schuld und Anklage und sag, okay, kleines Kind, jetzt gehen wir zu Jesus. Jesus sagt, lass die Kinder zu mir kommen. Und Jesus gibt ihnen nicht nur eine Lehre, eine Predigt, sondern er nimmt sie in die Arme und segnet sie. Du kannst dein inneres Kind zu Jesus bringen, ihm in die Arme geben und segnen. Aber hör mir gut zu, es geht nicht, solange du selber noch in einem totalen Nein zu diesem Teil von dir stehst. Es wird einfach nicht gehen. Das ist wie, was ich das vorletzte Mal gesagt habe, wenn dir jemand einen Liebesbrief schreibt und du von Anfang an tief drinnen glaubst, der verarscht mich nur, wird das emotional nichts mit dir machen. Dagegen, wenn du von jemandem erfährst, hey, der ist in mich verliebt und du weißt, dass das stimmt, wird es dich zumindest emotional nicht kalt lassen. Okay. Wenn du rausfinden willst, wie du mit deinem inneren Kind umgehst, also wie du das toll rausfindest, wenn du dir selber zuschaust, wie du mit echten Kindern umgehst. Und da komme ich zum vierten, politisch inkorrekten, unfreundlichen Teil des heutigen Abends. Für mich ist eine der größten Schulen von Demut und Selbsterkenntnis zu sehen, wie unvollkommen ich mit meinen Kindern umgehe. Ich finde, ich bin doch schon so ein liebender Mensch. Ja, und wenn nachts um 2 und nachts um 2:15 und nachts um 2:20 dreimal nacheinander ein Kind schreit, weil die Decke verrutscht ist, merke ich, unter anderem, dass ich manchmal mit mir selber auch so umgehe. Worauf will ich raus? Ich mache jetzt ein bisschen einen wilden Schwung. Und das werden manche von euch nicht so toll finden. Aber ich glaube, dass wir emotional, psychisch im Westen, in Deutschland, in unserem Land verkümmert sind, was diese Punkte betrifft, weil wir selber ein Problem mit unserem kindlichen Anteil haben, erster Punkt. Und zweiter Punkt, ich glaube, dass wir in einer unendlich kinderfeindlichen Gesellschaft leben. Und die Art und Weise, wie wir mit Kindern umgehen, ist die gleiche Art und Weise, wie wir mit unseren Kindern umgehen. Und beides hält uns weg von Gott. Denn Jesus hat ein Herz für Kinder. Der Vater hat ein Herz für Kinder. Freunde, mich bestürzt es, so sehr, wie sehr die gleiche Denke, die in der Welt herrscht, uns in der christlichen Welt einlullt und verführt. Und ich will an dem Punkt ein paar heilige Kühe unserer heutigen Gesellschaft schlachten. Ich war so erschüttert. Ich habe ein altes Buch in katholischer Moraltheologie gelesen vor etwa 4 Wochen. Das ist aus den 50er Jahren. Und einfach, weil es mich interessiert, habe ich mir gedacht, schaue ich mal nach, was die über Sexualmoral sagen und über Verhütung. Weil es ist ja in der katholischen Welt ein Thema, so Verhütung und wie ist das einzuordnen, moralisch. Ich dachte, was haben die in den 50er Jahren dazu gesagt? So, und jetzt die katholische Position ist ja, natürliche Empfängnisregelung ist das, was favorisiert wird. Also zu sagen, hey, ist egal, muss ich jetzt nicht erklären, ist egal, ist auch hier überhaupt nicht das Thema. Aber ich wollte wissen, was die in den 50er Jahren geschrieben haben. Und der Moraltheologe schreibt, ein ganz angesehener, der schreibt, also natürliche Empfängnisregelung, also dass man halt schaut, wann ist die Frau unfruchtbar, um halt wählen zu können, ob man schwanger werden will oder nicht. Ich sagte, ja, ist zwar moralisch an sich von der Methode her nicht unbedenklich, aber jetzt kommt's. Er schreibt, die Kirche hat kinderfreudige Paare immer ermutigt und das Bestreben, die Kinderzahl möglichst niedrig zu halten oder so zu kontrollieren, ist an sich schon ein Anzeichen einer gefährlichen Ansteckung durch den Zeitgeist. Ich dachte, okay, die allermeisten Menschen heute haben ein Problem damit, dass irgendwie Christen, zum Beispiel der Papst, sich überhaupt über Empfängnisregelungen äußern und über das Thema spreche ich jetzt auch nicht. Aber in den 50er Jahren war die Einschätzung von diesem Theologen zu sagen, hey, wir sollen kinderfreudig sein. Gott hat gesagt, wir sollen fruchtbar sein, uns vermehren. Und okay, er ist nicht so weit gegangen zu sagen, ja, Verhütung ist schlecht oder so. Er hat nur gesagt, Moment, dieser Wunsch zu sagen, hey, aber echt nicht so viele Kinder, zeigt an sich schon eine gefährliche Ansteckung an den Zeitgeist. Okay, ich sag nicht, dass das meine Meinung ist. Ich sag nur, dass ich gemerkt habe, Moment, das ist ja ganz schön anders. Genauso wie diese Begegnung mit Markus Meyer, wo ich gemerkt habe, hey, ich lebe echt in einem ziemlich anderen Film. Ich meine, in Deutschland ist es so, wenn du 3 Kinder hast wie ich, dann ist schon so, dass Leute sagen, entweder sagen sie Respekt oder sie sagen, oh, das ist ja viel Arbeit, gell, einiges was. Geh mal in den Nahen Osten, ich bin viele Nahostländer bereist und sag jemandem, du hast 3 Kinder, die sagen, oh, du Armer. Ich habe 9 Kinder und das 10. ist unterwegs. Preis den Herrn. Du hast nur 3 Kinder. Du Armer. Aber ihr wisst schon, wie es geht und so, oder? Worauf will ich raus? Schau mal, wir sind heute nicht in einer offen kinderfeindlichen Gesellschaft. Weil Kinder sind schon gut. Aber es dürfen nicht zu viele sein, weil es muss ja gewährleistet sein, dass ich noch genügend Geld habe, dass jedes Kind mit 2,5 ins Ballett, mit 3 in die englische Frühförderung und mit 3,5 zum Reiten gehen kann. Weil es soll ja mit 4 ins Hochbegabtengymnasium, dass es mit 5 promovieren kann. Deswegen können wir uns nur 1,15 Kinder leisten, ist ja klar. Also es geht auch finanziell gar nicht. Der Reitunterricht 150 Euro pro Monat. Ja. Also wir wollen schon Kinder, Kinder sind schon gut, aber benimm dich gefälligst. Sonst kommst du nicht aufs Gymnasium. Wir wollen schon Kinder, aber sie müssen gefälligst funktionieren. Mein Vater ist Kinderarzt, hatte ein Paar, ist ein Kind gestorben. Mein Vater war betroffen, hat gesagt, es tut mir so leid, dass das Kind gestorben ist. Die Mutter hat gesagt, es ist nicht so schlimm, ich habe in Erlangen noch 7 eingefroren. Also künstlich Befruchtete. Wir haben jetzt vorletzte Woche im Bundestag die Debatte gehabt über die Präimplantationsdiagnostik. Also die Frage, ist es erlaubt, eine befruchtete Eizelle, das ist ein Mensch, zu ermorden, weil er wahrscheinlich oder vielleicht behindert wird? Das ist die Frage. Da ist groß debattiert worden, quer durch die Parteien. Aber der Punkt ist eigentlich nicht Präimplantationsdiagnostik, sondern der Punkt ist, was meinst du, wie viele Eizellen werden bei einer künstlichen Befruchtung befruchtet? Wie viele? Also wenn du sagst, ich will ein Kind, okay, 60. 60 Babys. 1 wird verwendet. Klar kann die noch 7 in Erlangen eingefroren haben. Schau, wir wollen schon Kinder. Klar, und jede Familie hat auch ein Recht auf Kind. Und schön, wenn sie, ich sag nicht, dass es alle böse Menschen sind, die künstliche Befruchtung wählen. Ich sag nur, es ist ein interessanter Umgang, den wir mit Kindern haben. Wir sagen, eins darf schon sein, die anderen 59, ja, die passen gerade nicht ins Konzept. Aber so, du darfst schon da sein, gell? Aber du musst funktionieren. Ich sehe es in christlichen Kreisen überall und es bricht mir das Herz. Und was ich sagen will, ist nicht, ey, das sind böse Menschen, die nicht wissen, was sie tun. Ich sage einfach nur, hey, wir schwimmen mit in einem Zeitgeist, der unendlich verdreht ist und weit weg von den Ordnungen Gottes. Und ich nehme mich da selber nicht aus als Chef im Gebetshaus. Da wird jemand schwanger, ich denke mir, ja okay, vielleicht können sie dann nach ein paar Monaten schon wieder ein bisschen einsteigen und so. Und hey, ich bin dafür, dass wir Möglichkeiten schaffen, dass Frauen mit Baby und so sich auch im öffentlichen Leben beteiligen können und, keine Ahnung, sich einbringen können, ist ja ganz klar. Aber ich erlebe es ständig in christlichen Kreisen, da ist eine Schwangerschaft unterwegs und praktisch der zweite Gedanke ist schon, okay, wie viele Monate muss ich an Langeweile erdulden zu Hause, bis ich endlich wieder was Gescheites machen kann. Und was ich hier nicht sage ist, dass Frauen nicht frei wählen sollten, wann sie wieder arbeiten gehen. Ich bin natürlich dafür, dass Frauen frei wählen sollen, ist ja logisch. Aber was ich sage ist, dass wir in der Politik eine schleichende Unterwanderung haben, die Frauen, die sich entscheiden, zu Hause zu bleiben, um sich dem wichtigsten Dienst zu widmen, den sie gerade auf der ganzen Welt tun können, dass wir diese Frauen finanziell benachteiligen, das ist die Wahrheit, werden finanziell benachteiligt und nach ausgrenzen. Wir sagen, das ist eine Doppelbelastung, weil wir erwarten natürlich, dass jede Frau nicht nur da irgendwelche bescheuerten Windeln wickelt, sondern auch was Ordentliches macht und hier auch Geld heimbringt. Und wir bauen natürlich Kindertagesstätten aus, so dass die Kinder möglichst schon nach 6 Wochen hier schnell irgendwo verstaut werden, dann sollen sie da mal schön, dass die Frau endlich wieder arbeiten kann. Weil eigentlich, schau mal, was dahinter steht ist, oder ich sag's anders. Es wird verpackt, als wäre es eine Frage von Emanzipation. Wird so gesagt, aber Frauen brauchen doch die gleichen Rechte. Natürlich brauchen Frauen die gleichen Rechte. Die Frage ist nur, welche Wahl ist was wert und welche ist nichts wert? Willst du wissen, was in unserer Gesellschaft was wert ist und was nichts wert ist? Mach einen kleinen Versuch mit mir. Wie klingt folgender Satz für dich? Frauen haben die Berufung, zu Hause zu bleiben und Kinder zu erziehen. Der Satz klingt so, dass ich morgen auf die Fahndungsliste vom CIA kommen könnte, weil ich irgendein Fascho bin. Oder so jemand wie Eva Herrmann oder irgend so jemand, der in irgendwelchen Talkshows verrissen wird. Dann kannst du gleich NPD wählen oder so. Das ist so ein unglaublicher Satz. Das kannst du nicht sagen. Wie klingt folgender Satz? Männer haben die Aufgabe, Geld zu verdienen. Denkst du, okay, ja, Frauen auch? Ne? Verstehst du, was passiert? Wenn ich sage, Frauen haben die Aufgabe, Kinder zu erziehen, daheim zu bleiben, das ist ja sehr unverschämt, wie kann man sowas sagen? Also dahinter steht, Kinder erziehen? Da irgendwelche Kinder, mit denen reden? Das ist ja das Letzte. Das ist ja der letzte Dreck. Dagegen im Rewe, in der Filialleitung oder die Gurken hier im Gurkengeschäft. Das ist großartig. Oder an einem Computer sitzen und zu überlegen, wie in einer bestimmten Region Coca-Cola besser verkauft werden kann als Pepsi. Ja, das ist natürlich toll. Wie bescheuert sind wir eigentlich? Und ich meine, ich höre es ständig. Dann sagt eine junge Frau zu mir, Herr, du kannst doch nicht... Du kannst doch nicht sagen, dass jede Frau zu Hause bleiben muss und so. Natürlich kann ich das nicht sagen. Ich sage nur, wie kommst du auf die Idee, dass das so ein Schrott ist? Wie kommst du auf die Denke, dass es was ist? Da musst du ja fliehen, eklig, Kinder zu Hause bleiben. Ist ja grauenvoll. Ich kenne mehrere Mütter, die ganz klar sagen, sie haben sich entschieden, zu Hause zu bleiben für ihre Kinder. Und sie fühlen sich wie Alien. Sie denken, ich bin völlig bescheuert. Alle meine Freundinnen sind nach 4 Monaten, nach 6 Monaten, nach 8 Monaten wieder arbeiten gegangen. Und ich hocke 2 Jahre später immer noch mit meinen 2 Kindern zu Hause. Was machst du denn eigentlich den ganzen Tag? Warum ist das Thema für mich ein Thema. Warum Gebetshaus, wir wollen 24 Stunden beten, warum ist das ein Thema? Aus zwei Gründen. Erstens, weil die Art und Weise, wie wir mit Kindern umgehen, mit dem in uns und den um uns rum, hat total was damit zu tun, wie wir Gott gegenüber uns verhalten. Total. Erster Punkt. Und zweiter Punkt, wenn du betest, bekommst du ein Herz für das, wofür Gottes Herz schlägt. Und quer durch die Bibel, die Propheten kommen und sagen, Leute, es ist ja schön, dass ihr fastet und betet. Aber weißt du, was ein Fasten ist, das dem Herrn gefällt? Wenn ihr mal mit der Sklaverei und dem Unrecht aufhört. Das heißt, du bekommst eine prophetische Schärfe für Unrecht in der Gesellschaft. Und ich will dir die zwei Personengruppen nennen, denen das größte Unrecht in unserer Gesellschaft getan wird. Es sind nicht Arbeitslose, es sind nicht Leute, die zu wenig Geld verdienen. Es sind kleine Kinder und es sind die Alten. Und unter den kleinen Kindern, besonders die kleinen behinderten Kinder, die werden nämlich so gut wie alle ermordet im Mutterleib. Und die Alten, die man irgendwo abschieben muss, da kannst du dann irgend so eine Verwahrung sein, da füttert dich jemand und macht dir die Windel raus und am Schluss stirbst du irgendwann. Und wir als Gebetsbewegung brauchen eine klare Erkenntnis, hey hallo, was ist Gottes Herz? Was sagt Gott von sich, wenn er sagt, ich bin Gott, der ein Herz für Witwen und Waisen hat? In dem Jakobusbrief heißt, das ist ein wahrer Gottesdienst, dich um Witwen und Waisen zu kümmern. Was heißt es? Gott hat ein Herz für die Schwachen. Und ich will dir jetzt im vierten Punkt, das ist der etwas unangenehme Punkt, was erzählen aus der Entwicklungspsychologie. Und zwar das Ding, das man Bindung nennt. Und ich bringe dir meine persönliche Theorie, für die ich keine absolute Anspruch auf Wahrheit erhebe oder sonst was, meine persönliche Überzeugung, warum es eine Person gibt, die besser ausgerüstet, besser dafür in der Lage ist, als jeder andere Mensch der Welt, einem anderen Menschen das zu geben, was er am dringendsten von allem braucht. Doppelpunkt, die Mama ihrem Kind. Ich will dir erzählen, was in den ersten zwei Lebensjahren zwischen Mama und ihrem Kind passiert oder nicht passiert. Und ich zitiere dir nicht irgendein Heiligenbuch oder die Bibel. Du kannst es einfach nachlesen. Gibst einfach in Google ein Bindungsforschung oder gibst du Professor Brisch ein, einer der bekanntesten Bindungsforscher in Deutschland, hat eine Latte von Büchern geschrieben. Gibt es Dutzende von Professoren, die genau das sagen. Unsere Politiker wollen es nicht hören. Wenn du sagst, mit den Pädagogen und Psychologen habe ich es nicht, okay, dann geh in die Gehirnforschung. Dann lies mal so Gehirnforscher, deutsche Neurologen wie Hüther, Joachim Bauer, das Gedächtnis des Körpers. Einfach solche Sachen, sind keine Christen. Einfach nur, was passiert in den ersten zwei Lebensjahren? In den ersten zwei Lebensjahren passiert zwischen Mama und Baby was, was man Symbiose nennt. Die wird nicht aufgebaut, sondern die ist da. Für ein kleines Baby gibt's nur Mama. Und Mama ist alles. Mama riecht wie Mama. Mama schmeckt wie Mama. Mamas Herzschlag kenne ich schon, solange es mich gibt, weil ich war nämlich im Bauch. Mama Stimme hört sich an wie Mama, die kenne ich auch schon aus dem Bauch. Mama, wenn ich schrei, hat Mama Hormone in ihrem Körper, die unmöglich machen, dass Mama noch einschläft. Deswegen entsteht in der Bindung eine totale Sicherheit. Ich weiß, wenn ich schrei, kommt Mama. Und wenn ich Hunger habe, kann Mama mich stillen. Und wenn Mama mich stillt, dann bekomme ich nicht nur ein Plastikdingsbums im Mund, wo ich was rauszuzeln kann, sondern wenn Mama mich stillt, dann riecht es nach Mama, dann schmeckt es nach Mama, dann höre ich Mamas Herzschlag, dann spüre ich Mamas Wärme. Dann ist Mama nicht irgendwo, dass sie mich mit der Flasche in die Ecke legen kann, sondern Mama ist für mich emotional da. Das heißt, das, was ich bekomme, ist körperliche Nähe. Schau mal, ein kleines Baby reagiert nicht, wenn du sagst, ich liebe dich. Ein kleines Baby hat einen Körper und mit dem empfängt es Liebe und Distanz. Und wenn Mama weg ist, schreit ein Baby. Und wenn Mama in einem Zeitfenster von 2 oder 3 Minuten wieder kommt, gehen bestimmte Hormone im Körper des Babys runter und Baby weiß, die Welt ist sicher, die Welt ist gut. Es gibt jemanden, der sich um mich kümmert. Ich bin nicht verlassen. Ist okay, wenn Mami mal kurz nicht da ist, aber Mami kommt wieder. Aber was ist, wenn Mami ein paar Stunden nicht kommt? Ein Baby hat kein Zeitempfinden. Ein Baby ist ein Baby. Und wenn du sagst, aber du sitzt die Tagesmutter oder der Papi existiert für ein Baby unter einem Jahr noch nicht wirklich. Sagst du, das stimmt überhaupt nicht, die Väter, die sollen doch auch mal hier in die Pötte kommen und so. Ja, hey, ich komme gerne in die Pötte und ich sage dir das, ich habe 3 Kinder und ich war bei allen, glaube ich mal, durchschnittlich mehr präsent als viele Väter einfach durch meinen Beruf. Aber weißt du, was mir nicht gelungen ist? Mir sind nie Brüste gewachsen. Und ich habe auch nie so gerochen wie Mami, nie so geschmeckt wie Mami, nie so schön weich wie Mami. Ich kann ein guter Vater sein. Das ist toll, ein guter Vater zu sein. Ich bin dafür, dass Väter ihren Mann stehen in der Erziehung. Aber es ist Torheit zu glauben, dass ein Vater die Mama ersetzen kann. Und es ist Torheit und eine falsche Ideologie zu glauben, dass Mann und Frau gleich gut ausgestattet wären, sich um kleine Kinder zu kümmern. Das ist nicht wahr. Dann sagst du, warum? Du kannst zum Essen geben, kannst wickeln, das kann jeder Mann. Das kannst du schon. Aber der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Du lebst von so viel mehr. Alles, was eine Mama machen kann, kann ein Roboter auch machen. Das ist trotzdem nicht das Gleiche. Und es ist ein großer Unterschied zwischen Papa und einer Mama. Und versteht mich nicht falsch, es ist deutlich besser, wenn ein Papa sein Kind erzieht oder wenn eine gleichbleibende Tagesmutter für das Kind da ist und Sicherheit gibt, als gar niemand. Oder eine Mutter, die überfordert ist und psychisch krank. Ganz klar, es gibt Härtefälle. Logisch. Logisch. Aber diese Symbiose, was in den ersten Monaten läuft, ist viel, viel, viel mehr als nur versorgt werden. Und diese Symbiose beginnt sich nach einem Lebensjahr langsam zu lösen. Nicht von heute auf morgen, langsam. Langsam kommt diese Phase, okay, wo das Kind auch andere erkennt. Langsam kommt die Phase, wo ein Kind auch mal so 1-2 Stunden alleine ohne Mami gut aushält und so. Langsam kommt die Phase, wo ein Kind auch mit anderen spielen will und sowas. Langsam kommt die Phase. Aber wir sprechen nicht von Wochen, wir sprechen nicht von Monaten. Der natürlichen Entwicklung eines Kindes entspricht es nicht, unter 3 Jahren überhaupt längere Zeit von Mama getrennt zu sein. Es ist für das Kind gleichbedeutend. Sorry, es ist schwer da zu pauschalisieren, weil Kinder unterschiedlich sind. Aber es ist meines Erachtens mehr die Ausnahme als die Regel, dass ein Kind zwischen 2 und 3 schon wirklich gut damit umgehen kann, stundenlang von Mama getrennt zu sein. Sagst du, oh, das Kind, das funktioniert doch gut. Genau, dann geh doch mal morgens in eine Krippe. Ich bringe mein Kind jeden Morgen, nicht jeden Morgen, aber oft, in den Kindergarten und daneben an ist eine Kleinkindkrippe. Weißt du, was du hast? Du hast 2-Jährige, die super funktionieren und nicht weinen. Und Mami geht und dem Kind ist es ganz egal, die Tagesmutter kommt, das Kind merkt es gar nicht und Mami kommt wieder und dem Kind ist es egal, weil da was gestorben ist in dem Kind. Was lernt das Kind in dieser Zeit? Was lernt das Kind in dieser Symbiose? Hallo, ich zitiere wieder, nicht die Bibel, sondern ich zitiere Joachim Bauer, das Gedächtnis des Körpers, einem der bekannten großen Autoren in der Gehirnforschung in Deutschland. Kinder lernen in diesem Alter Empathie. Warum? Weil in diesem Alter und nur in diesem Alter und nur zwischen Baby und Mama in einer perfekten Weise die Spiegelzellenneuronen entwickelt werden. Was ist das? Das sind bestimmte neuronale Verknüpfungen, die entstehen in der sozialen Interaktion zwischen Mama und Baby. Das heißt, Baby lernt, wenn ich schreie, reagiert Mama. Baby lernt, wenn Mama lächelt, lächle ich auch. Weißt du, was Baby lernt? Empathie. Baby lernt, Mensch lernt, junger Mensch lernt, auf die Gefühle von anderen Menschen zu reagieren. Und wir sehen im Internet Bilder, von Jugendlichen, die 15 sind und in der Berliner U-Bahn jemanden halb tot treten und fragen, warum sind diese Menschen so herzlos? Warum sind die nicht fähig, sich reinzufühlen in jemand anderen? Ja, weißt du warum? Weil das kritische Zeitfenster, wo sie das hätten lernen können, für sie geprägt war von einem rausgerissen werden. Hier ist jemand völlig anderer da. Die Welt ist unsicher, du kannst dich nicht drauf verlassen. Hier ist keine Nähe, hier ist kein Zugang zu den Gefühlen. Freunde, wir leben in einer Gesellschaft, die emotional verkrüppelt ist, die emotional verkümmert ist. Jedes zweite von den Kindern, die eingeschult werden in deutschen Grundschulen, hat ernstzunehmende psychosoziale Defizite. Das heißt, sie sind nicht wirklich fähig, mit Krisensituationen umzugehen. Weißt du, was in dieser Zeit gebildet wird? Traumakompetenz. Die Art und Weise, wie gut jemand mit 20, 30, 40 mit Traumata umgeht, also mit schweren Erschütterungen. Wie gut jemand ein Burnout oder eine Depression vermeidet oder überwindet, hängt von den ersten 3 Lebensjahren und von dem Bonding-Prozess ab. Von der Sicherheit, der Stabilität zwischen ihm und seiner Mama. Und Freunde, das sage nicht ich. Informier dich, wenn du es mir nicht glaubst. Traumaforschung, einfach mal googeln, einfach mal schauen. Was das Kind in diesem Alter lernt, ist kein Stress und keine Angst. Kinder, die in diesem Alter eine Stärke, eine starke Bindung hatten, haben viel weniger mit Ängsten zu tun, mit Stress zu tun. Sie sind fit und stark im Leben. Freunde, worauf will ich raus? Ich bin seit einer Stunde im Reden. Ich versuche, das Flugzeug zu landen. Worauf will ich raus? Ich will darauf raus, dass wir eine radikale Neubewertung brauchen von dem, was es heißt, für Kinder da zu sein. Hey, ich brauche das. Und ich will nochmal wiederholen, ich bin nicht dafür, oder anders gedrückt, ich bin dafür, dass jede Frau frei wählen kann, frei sagen kann, wann sie im Beruf aussteigt, wann sie wieder einsteigt. Wir leben in einer freien Gesellschaft und es muss frei sein. Aber ich bin dafür, dass wir radikal aufwerten, was eine Frau tut, die diese Jahre freisetzt für ein Kind. Freunde, Jesus wird gefragt, was das wichtigste Gebot ist. Und er sagt, erstens Gott lieben, zweitens deinen Nächsten lieben. Dann wird er gefragt, was heißt es denn, deinen Nächsten zu lieben? Jesus erzählt ein Gleichnis. Und das Gleichnis ist, da gehen ein paar Leute zum Tempel und die haben alle was total Wichtiges vor. Und dann ist irgend so ein nerviger, dreckiger, verletzter Heini, der da in der Ecke liegt. Aber die haben alle was Wichtiges vor, die müssen alle Karriere machen. Und Jesus sagt, Nächstenliebe heißt, dass du dem Menschen, hör mir gut zu, was ist Nächstenliebe? Nächstenliebe heißt, dass du dem Menschen in deiner Umgebung, der jetzt am bedürftigsten ist, jetzt das gibst, was du ihm geben kannst. Auf die Gefahr hin, dass er dich unterbricht. Freunde, hör mir gut zu. Nicht Nächstenliebe kommt nie so daher, dass man sagt, du interessierst mich nicht, du bist blöd, sondern nicht Nächstenliebe kommt so daher, ich habe leider ganz wichtige andere Pläne. Ich muss nach Jerusalem in den Tempel, ich kann mich nicht um diesen Verwundeten hier kümmern. Alle Leute haben wichtige Gründe. Ich muss noch ein Haus bauen, müssen Geld verdienen. Ja, müssen wir schon. Aber lass uns sehr hellhörig sein, welche Herren da über uns herrschen. Ja, du musst doch. Aber ich bin unglücklich. Ich bin unglücklich, wenn ich nicht Karriere gemacht habe und fertig studiert habe. Okay, bist unglücklich. Jesus sagt, gib dem Menschen in deiner Umgebung, der dich jetzt braucht, lege jetzt Zeit für ihn nieder, um dich für ihn zu kümmern. Der Samariter sagt, okay, ich komme in ein paar Tagen wieder und kümmere mich um ihn. Das ist Nächstenliebe, Freunde. Und es gibt keinen Menschen auf der Welt, der einen anderen Menschen so dringend braucht, wie ein Baby seine Mutter. Es gibt kein anderes Verhältnis von so großer Bedürftigkeit. Und es gibt keine Situation von Verlassenheit, die so tief geht, wie wenn in diese Situation Verlassenheit reinkommt. Sage ich damit, dass es nicht Situationen gibt, wo, keine Ahnung, wo es überhaupt nicht anders geht? Nee, das sage ich nicht. Ich verurteile niemanden. Ich glaube, dass viele aus ganzem Herzen, dass ihnen eigentlich das Herz blutet dabei, wenn sie ihre Kinder weggeben. Weil wir leben in einer verlogenen und kaputten Gesellschaft, die Leuten erzählt, du musst also dein schlechtes Gewissen, das musst du unterdrücken. Da bist du ja gut drin. Dein Kind, ja, das schreit halt ein bisschen, es kriegt sich schon ein. Es kriegt sich wirklich wieder ein. Aber wenn es sich wieder einkriegt, weiß es, wirklich verlassen kann ich mich auf gar nichts. Freunde, es ist political incorrect. Aber ich will es trotzdem sagen, in der Schrift steht im 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 15 über Frauen. Das ist so krass, dass ich mich selber dabei ertappt zu sagen, es ist political incorrect, dass es Teil der Berufung der Frau ist, Kinder zu erziehen. In so einer Gesellschaft leben wir, dass das schon, das fühlt sich schon unanständig. Paulus schreibt in Timotheus, sie, die Frau, wird aber dadurch gerettet werden, dass sie Kinder zur Welt bringt, wenn sie Glaube, Liebe und Heiligkeit ein besonnenes Leben führt. Was heißt das? Hier wird gesagt, hey, Kinder kriegen ist nicht so, ja, wenn es halt passiert ist, dann musst du dich drum kümmern. Sagen, für eine Frau ist es ein Weg des Heils, ein Weg der Erlösung, ein Weg der Errettung, ein Weg der Heiligung. Hallo Leute, für die Papas natürlich auch, ist ja ganz klar, ist ja ganz klar. Aber völlig logisch, von dem, wie Gott Mann und Frau gemacht hat, gibt es etwa 150 essentiell wichtige Dinge in der Sorge für Kinder, die nur Frauen machen können. Und wir Männer müssen das emporheben als den höchsten und edelsten und wichtigsten Dienst der Liebe, den du an einem Menschen tun kannst. Da ist kein Studium wichtiger, da ist kein Hausbau wichtiger, da ist kein Geld wichtiger. Okay, dann ziehen wir in eine kleinere Wohnung und verdienen weniger. Das ist das Wichtigste, was du tun kannst. Das ist das Würdevollste, was du tun kannst. Das ist die intensivste Liebesbezeugung, die du je einem Menschen geben kannst. Es ist interessant, dass mehrere Stellen in der Bibel, und das ist mein letzter abschließender Punkt, in Römer 1 und in Timotheus nochmal, wird über die Endzeit gesprochen, über die letzte Zeit, bevor Jesus wiederkommt. Und in diesen Stellen wird beide Male gesprochen, dass in dieser Situation das Verhältnis zwischen den Generationen zerrüttet sein wird. Hier wird gesagt, die Menschen werden lieblos sein, sie werden haltlos sein, sie werden kalt sein, sie werden ungehorsam sein gegen Eltern. Und im Buch Maleachi lesen wir, dass bevor der Herr wiederkommt, der Prophet Elia kommt, oder manche deuten, dass der Geist des Propheten Elias kommt und das Herz der Söhne wieder den Vätern und das Herz der Väter wieder den Söhnen zuwendet. Warum? Weil offensichtlich die Generationen so kaputt sein werden. Freunde, ich glaube, dass dieser Drive, dass diese Entwicklung weitergehen wird und zunehmen wird. Und es ist an uns, zwei Dinge zu tun. Erstens, im Gebet klar zu erkennen, Freunde, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Wir kämpfen nicht gegen böse Politiker. Wir kämpfen nicht gegen Frauen, die einfach ganz gemein sind. Die sind nämlich nicht gemein. Sie wissen einfach an dem Punkt wahrscheinlich nicht, was sie tun. Aber klar im Geist zu erkennen, hey, das ist nicht gut. Und zweitens, selber den Herrn fragen, Herr, welchen Stellenwert sollen meine Kinder in meinem Leben nehmen? Welchen Stellenwert? Musst du nicht 9 Kinder adoptieren? Kannst du, musst du aber nicht. Aber echt fragen, Herr, was ist dein Vaterherz? Und Freund, indem du das tust, kommst du ran an dieses unglaubliche Herz der Liebe, das in Jesus schlägt, das im Vater schlägt, der sagt, lass die Kinder zu mir kommen. Und zwar auch dich mit deinen schwierigen Seiten. Und da, wo Jesus das tut, nimmt er das Kind in die Hand und er segnet es, nimmt es in den Arm und segnet es. Und er bringt dir das zurück, was du schon so lange nicht mehr hattest. Nämlich deine tiefe Freude, deine Kreativität deine Energie, deine Fähigkeit zu vertrauen, deine Fähigkeit zu staunen. Dafür schlägt sein Herz. Lass die Kinder zu mir kommen. Amen.